das ist das, was viele gar nicht wissen, wie unglaublich elegant eine Impfung eigentlich ist, weil ich einen sehr natürlichen Mechanismus des Immunsystems verwende, um eben geschützt zu sein. Wir impfen auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten Menschen. Das heißt, wir haben viel Erfahrung.
Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Heute wieder mit einer Folge aus der Reihe Medizin zum Anhören mit Dr. Moser. Ich bin Dorothea Sauer.
Ich bin Adrian Moser, Allgemeinmediziner und Hausarzt in der Weststeiermark und bin interessiert, Praxis und Wissenschaft zusammenzuführen.
Heute sprechen wir über das Thema Impfen. Impfen begleitet uns ja als Selbstverständlichkeit einer modernen Medizin ein Leben lang. Gleichzeitig gibt es Unsicherheit und immer häufiger Ablehnung. Was passiert bei einer Impfung im Körper? Wie sicher sind Impfungen? Warum gibt es überhaupt so viele unterschiedliche? In diesem Podcast wollen wir das Thema sachlich und verständlich besprechen. Adrian, ich überfalle dich gleich mit einer persönlichen Frage. Wie schaut denn dein Impfstatus aus?
Also ich bin eigentlich gegen alle großen Erkrankungen, die man so beimpfen kann, bin ich geimpft. Habe mir das alles genau angeschaut und habe mich da auch wissenschaftlich ganz klar dazu entschlossen, das so zu machen.
Wann war denn deine letzte? Du impfst dich ja selber, nehme ich an.
Ja, genau. Also meine letzte war eine Zeckenimpfung.
Was erlebst du denn in deiner Praxis? Welche Fragen tauchen da auf von den Patientinnen und Patienten und wie unterschiedlich gehen denn die Menschen mit dem Thema Impfen um?
Generell muss ich sagen, dass dort, wo ich arbeite, eigentlich relativ geringe Impfskepsis vorhanden ist, so wie ich das zumindest mitbekomme. Die Leute sind eigentlich dankbar dafür, dass es die Möglichkeit gibt. Wenn eine Impfskepsis da ist, dann geht es sehr oft bei Kindern darum, dass man sich nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich notwendig ist, dass man diese Sechsfachimpfung zum Beispiel gibt, weil die Kinder noch so klein sind und ob das nicht mehr Schaden anrichtet, als Gutes bringt. Das sind eher so diese Bedenken und halt auch eine Angst sozusagen, dass wenn ich impfe, dass es da Reaktionen im Körper gibt, die dann sehr viel Schaden anrichten können.
Jetzt lasse ich mich zum Beispiel gegen Tetanus und Keuchhusten impfen. Wie kannst du denn ganz einfach erklären, was da in meinem Körper passiert?
Das ist relativ simpel, obwohl die Theorie sehr komplex ist, aber eigentlich relativ simpel. Unser Körper hat ein Immunsystem und dieses Immunsystem hat das Prinzip, dass ich Erreger, die ich schon kenne, besser abwehren kann als Erreger, die ich noch nicht kenne. Das heißt, wir haben ein Immungedächtnis. Wie kann ich das ausnützen? Man hat es gesehen, und so sind ja auch die ersten Impfungen entstanden, dass Leute, die eine Erkrankung durchgemacht haben, gegen diese Erkrankung danach immun waren.
Da gibt es ja diese berühmte Kuhpocken-Geschichte,
genau.
Oder?
Genau. Dadurch, dass die Kuhpocken mit den Menschenpocken ähnlich sind, haben die Leute, die mit Kuhpocken Kontakt hatten, die hatten teilweise gar keine Symptome, sondern eine sogenannte stille Feihung, wie man das genannt hat. Das heißt, sie hatten irgendwie Kontakt mit dem Virus, hatten dann aber eben das Immunsystem sozusagen ausgebildet für die Pocken und dann, als die echten Pocken gekommen sind, hat das Immunsystem das sofort attackiert, hat die weggetan und die Leute sind nicht krank geworden. So wurde das ursprünglich beobachtet. Und das ist das, was viele Patienten gar nicht wissen, wie unglaublich elegant eine Impfung eigentlich ist, weil ich einen sehr natürlichen Mechanismus des Immunsystems verwende, um eben geschützt zu sein. Und da kann man sich eines merken, und das wurde auch während der Corona-Pandemie echt nicht verstanden. Wenn ich ein naives Immunsystem habe, sprich mein Immunsystem kennt diesen Erreger noch nicht, wenn ich diesen Erreger bekomme, kann der Erreger sich voll ausbreiten. Wenn ich aber zum Beispiel durch eine Impfung schon Kontakt hatte zu diesem Erreger und der Erreger kommt dann her, dann ist das Immunsystem voll aufgerüstet und kann den Erreger oft meist so abwehren, dass man nicht einmal Symptome bekommt.
Oft wird ja gesagt, wir haben ja früher auch alle Kinderkrankheiten durchgemacht und das gehört halt dazu zum Erwachsenwerden.
Genau, und das stimmt ja auch. Man hat ja früher auch Kinderkrankheiten durchgemacht, aber die sind halt auch dementsprechend häufig daran gestorben. Und das ist das, was oft ein bisschen vergessen wird. Das ist so, wie man sagt, eine Hausgeburt ist ganz was Natürliches und das hat man früher auch gemacht. Natürlich hat man vor 100 Jahren...
Wie viele Frauen sind gestorben,
genau,
bei der Geburt?
Wie viele Frauen und wie viele Kinder? Das wird oft vergessen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir müssen uns schon anschauen, wie viele Leute sind damals an Tetanus 1875 gestorben im Vergleich zu Österreich im Jahr 2026. Und das wird oft natürlich vergessen, weil wir natürlich die Sachen auch nicht mehr sehen. Ich habe selber erst einen Tetanus-Patienten in meinem Leben gesehen auf einer Intensivstation. Ich glaube, ein durchschnittlicher Österreicher hat noch nie einen Patienten mit Tetanus gesehen. Wenn Sie in den Ersten Weltkrieg schauen, da war Tetanus ein häufiges Thema.
Und bei den ersten Impfungen, ich kenne Bilder aus Amerika bei der Polio-Impfung, wo die Menschen in Schlangen angestanden sind, nur damit sie diese Impfung bekommen.
Genau. Das war natürlich eine Zeit, wo auch sehr viel Hoffnung da war. Und die Leute haben natürlich die ursprüngliche Erkrankung überhaupt noch gekannt. Klassisches Beispiel ist Diphtherie. Wenn ihr irgendwen auf der Straße fragt, was ist Diphtherie, wird er sagen, keine Ahnung. Die Leute kennen diese Erkrankung nicht.
Was passiert mit Menschen, die an Diphtherie erkranken?
Wenn ein Mensch, der ungeimpft ist oder noch naiv ist, diesen Erreger bekommt, bekommt dieser Mensch eine extrem starke Halsentzündung mit so dicken Membranen, nennt man das. Das sind so dicke Schichten auf der Haut, die anschwellen, dass irgendwann einmal das hin bis zu einer Luftröhrenverschluss kommt und ich kann einfach nicht mehr atmen. Früher hat man dann ja einen Luftröhrenschnitt gemacht und die Leute haben damit manchmal überlebt. Aber man kann sich vorstellen, dass das Ganze natürlich sehr dramatisch abläuft. Heutzutage, wenn ich mich impfen lasse und ich bekomme Kontakt mit diesem Diphtherieerreger, passiert in der Regel überhaupt gar nichts.
Eine Impfung, die ja sehr umstritten ist mittlerweile, gerade auch wenn man nach Amerika schaut, ist die Masernimpfung.
Ja, ich weiß, das wurde auch politisch sehr stark ausgenutzt. Da muss man gleich sagen, und das sage ich auch vielen Patienten, wenn diese Frage kommt, es ist immer ein Unterschied zwischen Glauben und Wissen. In der Medizin sind schon viele Sachen, die wir wissen müssen. Und wir wissen, dass die Masernimpfung nicht an der Entstehung von diversen neuropsychiatrischen Erkrankungen beteiligt ist, wie zum Beispiel Autismus. Das wissen wir, dass das nicht so ist.
Warum hält sich das so hartnäckig?
Das ist eine komplexe Frage. Ich kann das jetzt gar nicht so schnell beantworten. Aber auf jeden Fall gibt es Leute, die diese Dinge propagieren. Teilweise aus Nichtwissen, teilweise vielleicht auch aus anderen Hintergründen oder aus anderen Interessen. Aber Tatsache ist, dass es eben nicht so ist.
Es gibt ja unterschiedliche Impfstoffe, Totimpfstoffe, Lebendimpfstoffe, mRNA-Impfstoffe. Welche Arten von Impfstoffen werden denn aktuell in Österreich angewendet und was kennzeichnet diese?
Wir haben Lebendimpfstoffe, wir haben Totimpfstoffe, das kommt immer darauf an. Am Ende des Tages wollen wir eine gute Immunreaktion haben und nicht jeder Erreger ist gleich. Es gibt unterschiedliche Bakterien, es gibt unterschiedliche Viren und diese Unterschiedlichkeit muss man sich jeweils anschauen, um eine gute Immunantwort zu bekommen. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen eine gute Immunantwort bekommen. Und da gibt es das gute Beispiel mit dem HI-Virus, also AIDS-Virus, wie wir jetzt kennen, HIV. HIV ist so ein komplexes Virus, dass es extrem schwierig ist, einen Impfstoff herzustellen. Und darum haben wir auch noch keinen. Das heißt, man muss jeden einzelnen Erreger verstehen, um zu verstehen, warum gibt es in dem Fall einen Lebendimpfstoff oder eben einen Totimpfstoff. Das ist also von Erreger zu Erreger anders und sehr, sehr komplex.
Ganz kurz, was ist ein Lebendimpfstoff und was ist ein Totimpfstoff?
Ein Lebendimpfstoff ist, dass ich einen lebenden Erreger nehme, ihn schwäche, logischerweise, weil wenn ich ihn nicht schwäche, dann würde ich ja einfach die Erkrankung bekommen und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber ich schwäche diesen Erreger und gebe diesen abgeschwächten Erreger dem Immunsystem. Das reagiert dann drauf, der Patient bekommt nicht die echte Erkrankung, bekommt Antikörper und ist dann geschützt. Und ein Totimpfstoff ist, dass ich einen Teil des Erregers, des toten Erregers, nehme, zum Beispiel einen Oberflächenanteil, dem spritze ich den Menschen in den Muskel und der Körper kann dann Antikörper bilden aufgrund dieses Erregeranteils und beim nächsten Mal, wenn er diesen Erreger sieht, kann er besser auf das reagieren sozusagen. Und bei den mRNA-Impfstoff ist es so, dass ich in dem Fall eben nicht einen Teil des Erregers nehme, sondern ich nehme einen Teil des genetischen Informationsstrangs dieses Erregers, der kodiert für zum Beispiel ein Oberflächenprotein, also Oberflächeneiweißmolekül. Ich gebe das dann in den Körper, unser Körper produziert dann dieses Molekül und dann kann es zu einer Impfreaktion kommen.
Impfungen beginnen ja schon im Säuglingsalter. Warum ist denn dieser frühe Schutz so wichtig?
Ganz simpel, weil die Kleinsten in größter Gefahr sind in dem Alter. Klassisch ist der Keuchhusten. Ein Erwachsener, der Keuchhusten bekommt, der nicht geimpft ist, ist auch dramatisch. Aber ein Erwachsener ist natürlich viel, viel resilienter, also viel, viel widerstandsfähiger als ein 6 Monate alter Säugling. Das muss man wirklich sagen. Also das ist ganz ein Riesenunterschied. Und darum ist es sehr wohl relevant, die Kinder relativ früh zu impfen, damit sie eben, falls sie mit so einem Erreger in Kontakt bekommen, einfach schon einen Schutz haben. Und da denke ich natürlich an das RSV-Virus, das ja bei kleinen Kindern eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also wenn man nach Graz auf die Kinderklinik geht, in den Wintermonaten.
Das macht diese Atemprobleme.
Genau, das ist dieser Atemwegsinfekt, der bei Kindern sehr, sehr dramatisch, aber auch bei älteren Leuten dramatisch verlaufen kann. Und ein Großteil auf der Kinderklinik im Winter ist eben Corona, Grippe und RSV-Virus-Kinder, die dann stationär aufgenommen werden müssen, weil sie eben mit der Atmung Probleme haben. Und man kann das zu einem sehr großen Anteil zumindest stark reduzieren, dass diese Kinder ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Und jeder, der ein kleines Kind zu Hause hat, weiß, was das für ein Unterschied ist, ob mein Kind eine Woche im Krankenhaus liegt oder einfach daheim bleiben kann.
Grippeimpfungen gibt ab 2 Jahren, glaube ich.
Genau, ja.
Dieser Impfstoff, die wird die Nase.
Nasaler, das wird auch gemacht. Also das machen wir auch jedes Jahr im Herbst in unserer Praxis oder eigentlich alle Praxen in Österreich. Und die funktionieren auch sehr gut. Sie wirken nicht zu 100%, weil die Leute dann immer argumentieren, es wirkt ja nicht zu 100%. Ja, das ist aber im Leben immer so. Wenn ich einen Autounfall habe und ich bin angeschnallt, schützt mich der Gurt auch nicht zu 100% gegen eine schwere Verletzung. Aber halt, ich reduziere um 60%, dass ich im Krankenhaus lande, was eine ziemlich gute Sache ist.
Bei manchen Impfungen gibt es ja einen lebenslangen Schutz und andere muss man wieder auffrischen. Welche Impfungen geben einen lebenslangen Schutz und welche sind immer wieder aufzufrischen?
Also generell lebenslang, wenn man 2 Masern-Mumps-Röteln-Impfungen bekommen hat in seinem Leben, ist man eigentlich lebenslänglich geschützt. Das ist eigentlich der Klassiker. Bei den anderen Impfungen ist es so, also wir haben diese 6-fach Impfung bei Kindern, die dann eben zur 4-fach Impfung beim Erwachsenen wird. Da ist es halt so, dass wir circa alle 10 Jahre das auffrischen sollten. Wahrscheinlich würde es sogar länger gehen, aber Tatsache ist, dass wir einfach sehen, dass nach 10 Jahren das Gedächtnis des Immunsystems geschwächt wird und das wird durch eine logische Weise, wenn ich dann dem Virus noch einmal das präsentiere, dem Körper, dann kann er sich wieder besser erinnern. Man könnte es eigentlich als Update bezeichnen. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man das im Kopf behält. Aber da kann der Hausarzt immer drüber schauen. Das ist ja am Ende des Tages nicht wirklich dramatisch, einfach drüber schauen zu lassen und sagen, na, da müssen wir nachimpfen, da müssen wir schauen. Und das ist dann schon wichtig, ja.
Was sind die Klassiker, die jetzt unabhängig davon, welche Berufsgruppe ich angehöre, erwachsene Menschen in ihrem Impfstatus haben sollten?
Die 4-fach Impfung, also Diphtherie, Tetanus, Polio und Keuchhusten, das sollte man wirklich alle 10 Jahre auffrischen. Das ist einfach relevant. Warum? Tetanus ist eine Riesengeschichte. Keuchhusten ist auch immer wieder ein Thema. Also wir haben
auch wenn man schon gehabt hat?
Ja, definitiv. Also man kann ihn trotzdem noch bekommen. Man kann ihn auch bekommen, wenn man geimpft ist, aber man bekommt ihn nicht so stark ausgeprägt. Diphtherie genauso und die Kinderlähmung ist genauso ein Thema. Also wenn jemand schon mal jemanden gesehen hat mit Kinderlähmung, dann weiß man, das ist eine Erkrankung, die man nicht haben will. Also das ist sicher eine wichtige Basisimpfung. Hepatitis B ist eigentlich auch mittlerweile Standard. Früher war es also, als ich angefangen habe studieren, hat man das bei medizinischen Berufen vor allem gemacht. Jetzt ist es ja auch bei den Kindern dabei und Hepatitis B, wenn man das einmal gesehen hat, Hepatitis B ist nach wie vor eine sehr blöde Erkrankung, verläuft chronisch, macht die Leber kaputt, will man nicht haben. Auch da ist also wichtig, dass man sich dagegen schützt. Man kann Hepatitis B sich relativ leicht anstecken. Braucht man im Ausland zum Friseur gehen und wenn es blöd läuft, hat man sich angesteckt. Also das ist schon eine sehr, sehr relevante Erkrankung. Masern, Mumps, Röteln sollte man eigentlich erledigt haben im Kindesalter, aber da gibt es auch Impflücken. Würde ich mir auch anschauen, weil als Erwachsener eine Maserninfektion zu bekommen, ist nicht lustig. Definitiv nicht lustig. In Österreich ein großes Thema auch die Zeckenimpfung.
In unserer Region vor allem auch?
Genau, in unserer Region. Ja, die FSME ist eigentlich selten. Das stimmt, das muss man auch kommunizieren den Leuten. Also es ist nicht eine Erkrankung, die jeder zweite Steirer kriegt. Aber wenn man sie bekommt, dann hat sie das Potenzial, wirklich das Leben zu zerstören. Das ist einfach genau so, wie ich das den Leuten auch kommuniziere. Und warum sollte ich
mit dieser Hirnhautentzündung?
Mit dieser Hirnhautentzündung, die über, also Frühsommer Meningoenzephalitis, wie wir sagen, warum sollte ich mich diesem Risiko aussetzen, dass wenn ich von einem Zeck gebissen werde, 2 Wochen später diese Hirnhautentzündung bekomme, wenn es eine Impfung gibt, die sehr, sehr gut funktioniert?
Gibt es eine Impfung gegen Borreliose?
Nein, gibt es noch nicht, genau aus dem Punkt. Nicht jeder Erreger ist gleich und die Borrelien sind schwierig, sind Spirochäten, also ist eine eigene Art von Bakterien und haben wir bis jetzt noch keinen Impfstoff. Wir haben sehr viele Borreliose in Österreich. Sehr viele, wenn auch nicht erkannt, können blöde Folgeerkrankungen machen und so. Also das wäre natürlich eine ganz große, tolle Sache. Und eine Impfung, die ich wirklich erfolgen möchte, ist die schon sehr oft viel diskutierte HPV-Impfung. Wir haben jetzt neue Daten aus England, wo man wirklich gesehen hat, also das hat ja begonnen vor ca. 20 Jahren, diese Durchimpfung. Und das hat man jetzt in Studien gesehen, dass also diese Impfung das Vorkommen vom Gebärmutterhalskrebs nahezu auf 0% senkt.
Die sollten ja nicht nur Frauen, sondern auch junge Männer.
Also junge Menschen im vorsexuellen Alter sollten diese Impfung bekommen, 2-mal. Und ich meine, diese Zahlen sprechen für sich. Also diese Leute, die sich da geimpft haben, haben 25 Jahre später einfach so gut wie kein Risiko mehr für Gebärmutterhalskrebs bei der Frau. Das ist eine Riesensache.
Ist die HPV-Impfung nur sinnvoll im vorsexuellen Alter oder ist das auch für Erwachsene?
Es ist definitiv auch für Erwachsene relevant und da gibt es auch immer mehr Hinweise, dass das, obwohl ich schon sozusagen eventuell HPV-Viren akquiriert habe, dass es trotzdem relevant ist, weil es eben eine Kreuzimmunität gibt, weil es Stämme gibt, die ich vielleicht noch nicht bekommen habe und wenn ich die mit der Impfung verdränge, trotzdem einen Effekt habe. Also das hat auf jeden Fall eine Relevanz.
Für ältere Menschen, welche Impfungen empfiehlst du da?
Eigentlich alle. Also das, was ich nicht habe, aufholen. Aber im Speziellen jetzt, wenn ich sage, wenn ich die Basisimpfungen habe, eben die Pneumokokken, sehr, sehr wichtig und relevant. Warum? Weil eben blöde Infektionen, Lungenentzündungen entstehen können, die man sich somit einfach ersparen kann. Die Zosterimpfung, Zoster ist eben die Gürtelrose, definitiv auch, weil ein Zoster kann sehr blöd verlaufen. Ich habe einige Zosterfälle dieses Jahr gehabt, gerade bei älteren Leuten. Ich habe Leute gehabt, die mich mit Opiaten behandeln müssen, weil sie so starke Schmerzen. Also das kann man sich mit der Impfung bis zu 90% ersparen. Also das ist auf jeden Fall relevant. Und es gibt diesen Nebeneffekt von diesen 20% weniger Demenzrisiko. Also ich glaube, es gibt da ein paar Argumente, dass man das auch in die Richtung sich andenkt, wenn man über 60 ist. Influenza auch auf jeden Fall und Corona auch. Warum? Weil es eben über dem 60. Lebensjahr relevant ist. Wir wissen, dass wir mit der Impfung Krankenhausaufenthalte reduzieren und das ist relevant, ob ich mit 70 zwei Wochen in einem Spital liege oder nicht. Warum? Wenn ich im Spital liege, bin ich in einem Hochrisikoumfeld, ich kann mich dort anstecken und dann dort zusätzlich noch eine Lungenentzündung bekommen. Das wollen wir nicht.
Und ich baue ja auch extrem Muskelmasse ab. Ne?
Wenn natürlich. Zwei Wochen liegen, das kann bei jemandem, der fragil, also der verletzlich vorher war, eigentlich mehr oder weniger der Beginn vom Ende sein. Und das ist relevant. Und darum, diese Impfungen würde ich definitiv empfehlen, bei Leuten über 60, weil es einfach wirklich Krankenhausaufenthalt und dementsprechend dann auch Mortalität senkt, also Sterblichkeit reduziert. Und das ist das, um was es eigentlich dann geht am Ende des Tages.
Da hat sich ja auch in Bezug auf die Kostenübernahme etwas verändert. Welche Impfungen sind selbst zu bezahlen und welche Impfungen werden vom Gesundheitssystem, von den Kassen übernommen?
Also die Grundimmunisierungen sind in den Impfplänen drinnen, als Kind so oder so. Also die großen Impfungen, da ist die Sechsfachimpfung drinnen, das wird übernommen. Die Masern, Mumps, Röteln wird übernommen. Die FSME-Impfung wird zum Beispiel eben nicht übernommen. Das muss man selber zahlen, das muss man sich dann eben anschauen, wo man wohnt und so weiter, ob man das macht oder nicht. Herpes-Zoster-Impfung wird ab 60 übernommen, Pneumokokken wird auch ab 60 übernommen. HPV-Impfung war jetzt diese große Impfaktion, die jetzt vor kurzem fertig war, wo unter 30-Jährige sich gratis impfen konnten. Ich glaube, das wird man wieder erweitern, weil der Erfolg so unglaublich groß und wichtig ist. Also ich sage einmal, die meisten Impfungen werden übernommen. Meningokokken-Impfungen, die auch relevant sind, werden, soweit ich weiß, nach wie vor noch nicht übernommen, weil es eine seltenere Erkrankung ist. Es gibt zwei, drei andere Impfungen, die Varizellen, also die Schafblattern, wobei ich auch glaube, dass das irgendwann einmal übernommen werden wird. Aber da gibt es noch Entwicklungen im Moment.
Was sind denn deiner Meinung nach die größten Irrtümer in Bezug auf Impfungen?
Ich glaube, der wichtigste Irrtum ist der Glaube, dass eine Impfung etwas Abnormales ist, dass das irgendwas Künstliches ist. Eine Impfung nützt extrem elegant eine Beobachtung aus der Natur, nämlich, dass der Körper, wenn er einmal exponiert war, eben besser reagieren kann, aber ich wähle eine Exposition, die mich nicht krank macht. Und das ist meiner Meinung nach unglaublich elegant. Und darum bin ich wirklich jemand, der gerne impft und auch wirklich dahinter steht, weil wir da die Möglichkeit haben, den Leuten wirklich eine Exposition zu bieten, die so gut wie keine Nebenwirkungen macht. Und das muss man auch sagen, weil die Leute kommen, ich hatte eine Impfreaktion, Fieber, Rötung, Schwellung, Muskelschmerzen. Das ist eigentlich keine Nebenwirkung, sondern ist eigentlich einfach...
zeigt die Wirkung der Impfung,
so
oder? Weil
es.
Das Immunsystem reagiert.
Das ist der Punkt und das muss man auch verstehen. Das heißt, das ist keine Nebenwirkung, sondern der Körper reagiert auf diese Impfung, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich sehr gut geschützt sind. Und man muss sich dann auch überlegen, was wähle ich? Wähle ich sozusagen diese lokale Reaktion oder wähle ich im schlechtesten Fall, dass ich die Erkrankung an sich bekomme mit aller zerstörerischer Wirkung, die diese Erkrankung dann entfaltet? Und da muss ich mir dann genau überlegen, was für mich der bessere Weg ist. Und da würde ich gerne noch das erzählen, das ist auch ganz wichtig vom Verständnis. Die indigenen Völker in Nordamerika, als sozusagen Amerika entdeckt wurde, diese Leute dort, also indigenen Völker, waren eigentlich für die Erkrankungen der Europäer naiv. Die haben keine Pocken gekannt, die haben keine Influenza gekannt. Und was ist passiert? Und es wird auch oft eben in skeptischen Kreisen dann so verwendet, je natürlicher wir leben, desto besser können wir uns wehren, was ja auch stimmt. Aber man darf nicht vergessen, dass diese indigenen Völker, natürlich als die kann man nicht leben. Die haben gesund gegessen, haben sich viel bewegt und so weiter, haben gute soziale Bindungen gehabt. Und dass die Europäer gekommen sind mit ihren Pocken oder mit ihrer Influenza, sind die einfach zu Hunderttausenden an diesen Infektionen gestorben, weil ihr Immunsystem einfach naiv war. Und das war das, was in der Corona-Pandemie so unterschätzt wurde. Ja, das Coronavirus gibt es schon von vorher, aber unser Immunsystem war auf diesen Stamm naiv. Das heißt, wenn ich diesen Stamm noch nicht kenne und ihn bekomme als Erstinfektion, dann kann das einen fulminanten Verlauf machen, wie wir das jetzt dann eh gesehen haben, und mich dann auch wirklich, wirklich in ein Problem hineinbringen.
Neben diesen klassischen Impfreaktionen gibt es ja auch in ganz seltenen Fällen tatsächlich auch schwere Nebenwirkungen.
Ja.
Wie stehst du da dazu, wenn manche sagen, na, ich lasse mich jetzt nicht mehr impfen, weil da habe ich mal gehört oder da habe ich gelesen.
Genau, also ich glaube, nehmen wir da die Corona-Impfung her. Ich glaube, da ist am meisten drüber geredet worden. Bei der Corona-Impfung haben wir diese Thrombosen gehabt.
Und das diese Sinusvenenthrombosen
genau,
waren das.
Sinusvenenthrombosen.
AstraZeneca war
genau.
Das.
Da wurde sehr viel Angst gehabt. Und natürlich, ja, wenn ich hunderttausende Menschen impfe, dann habe ich eine Impfreaktion von 3 bis 4 pro 100.000 Geimpften. Das ist natürlich für die Leute, die es betrifft, hochrelevant. Über das brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber man muss da schon hineinholen, wie viele von diesen Leuten, die ich geimpft habe, hätten, und das ist ja auch eine Nebenwirkung der Corona-Infektion, hätten eine Thrombose bekommen, wenn sie die echte Infektion durchgemacht hätten. Und da wissen wir, da ist ein Unterschied von Faktor 100. Das heißt, 100 mal mehr Leute hätten, wenn sie nicht die Impfung bekommen hätten, sondern die eigentliche Infektion, eine Thrombose bekommen. Und das ist das, was die Leute oft nicht verstehen. Da geht es um Risiko. Wenn Sie irgendein Medikament einnehmen, und da kann ich einfach die Pille, schauen Sie nach, es steht in jedem Medikament ein Beipackzettel drinnen, wenn eine Frau die Pille einnimmt, hat sie ein erhöhtes Risiko für eine Thrombose. Und dieser Risikofaktor für die Thrombose bei der Pille ist um einiges höher, als bei jeder Corona-Impfung jemals war. Wurde über das diskutiert? Nein. Nehmen die Frauen das ein? Ja. Weil sie sich dessen erstens einmal nicht bewusst sind und weil es den meisten auch egal ist, weil das Risiko trotzdem gering ist. Aber dann das hochzustilisieren, dass die Impfung so schwere Thrombosen macht, und dann sieht man sich das an und vergleicht das mit anderen Standardmedikamenten, dann kommt man drauf, dass das in keiner Art und Weise gerechtfertigt war.
Diese Einzelfälle bekommen aber ganz viel mediale Aufmerksamkeit, und das prägt sich natürlich stärker in unser Gefühl ein als Zahlen und Statistiken.
Genau. Aber das ist generell ein Problem in der Medizin, weil wir in der Medizin es nicht geschafft haben, Zahlen zu lernen und zu kommunizieren. Dieses Thema Risiko ist ein ganz wichtiges Thema in der Medizin, und das vergleiche ich dann immer gern mit dem Skidunggehen. Das haben wir immer wieder geredet. Welche Lawinenfahrstufe habe ich? Welche Hangneigung fahre ich? Dementsprechend ist das Risiko höher, als wenn das nicht so ist. Und das klassische Argument ist, der Opa hat seit 70 Jahren geraucht und hat keinen Schlaganfall gekriegt. Das stimmt. Aber wenn 100 Opas 70 Jahre geraucht hätten, hätten von den 100 viel mehr Schlaganfälle gekriegt, als er nicht geraucht. Das ist Risiko. Und ich muss den Leuten Zahlen hinlegen. Niemand versteht, was bedeutet eigentlich eine 30-prozentige Reduktion. Was heißt das? Das ist schwierig. Du musst den Leuten sagen, sie kriegen mit Impfung 5 Fälle, ohne Impfung 50 Fälle. Das verstehen die Leute. Also du musst die Zahlen schon auch runterbrechen und den Leuten hinlegen. Und ich habe gemerkt, wenn du den Leuten, die skeptisch sind, die Sache erklärst, dann habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass jemand sagt, na, tue ich sicher nicht. Weil die Leute dann verstehen, um was es geht.
Da gibt es ja den Begriff Präventionsparadoxon, dass die Sachen nicht sichtbar werden, weil ich sie durch die Prävention vermieden habe und
genau.
Das den Menschen aber nicht bewusst ist.
So ist es. Klassiker. Wenn wir ins Ende des 19. Jahrhunderts schauen, Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland, habe ich mir die Zahlen angeschaut, sind zigtausende Kinder an der Diphtherie verstorben. Heutzutage haben wir im deutschsprachigen Raum 1 bis 2 Kinder im Jahr. Das heißt, wir haben die Impfung, die funktioniert, niemand stirbt mehr an Diphtherie, aber darum glaubt keiner mehr, dass die Krankheit überhaupt noch da ist, weil sie einfach keiner kennt. Und das ist genau das Problem, was du sagst. Das ist ja auch so, wenn ich sage, ich rauche weniger in Österreich, dann sterben plötzlich weniger Leute am Herzinfarkt, aber keiner sieht das, weil einfach die Leute nicht mehr dran sterben. Und das ist natürlich irgendwie ein Problem, aber müssen wir mit Humor nehmen. Darum haben wir ja Statistiker und können diese Statistiken ja auch auswerten. Aber für die Präventivmedizin natürlich öd, weil die Leute kommen und sagen, ja, es ist nichts passiert. Ja, weil eben das, sie haben das gemacht und darum ist es nicht passiert.
Und du kannst nicht sozusagen zwei Leben parallel führen, das eine ohne Prävention und das andere mit Prävention als Person selbst.
Genau.
Statistisch können wir es ja,
genau.
Aber als Person kannst du das nicht.
Ja? Genau, ja.
Ich kenne dich ja als Mediziner, der die Ängste und Sorgen der Menschen sehr ernst nimmt. Was sagst du Menschen, die sagen, ich fühle mich unsicher, ich habe ein ungutes Gefühl, vor allem auch nicht in Bezug auf die eigene Verantwortung, sondern auf die eigenen Kinder? Also Mütter und Väter, die kommen und sagen, das habe ich gehört, das habe ich im Internet gelesen, diese Impfungen sind so schädlich, ich habe jetzt wieder gesehen, die haben diese und diese ganz schweren Nebenwirkungen gehabt. Wie gehst du da vor?
Erstens mal, mir ist immer ganz wichtig mit Respekt. Das heißt, ich versuche nicht den Leuten zu sagen, warum denkt ihr so, sondern ich versuche zu verstehen, woher das kommt. Und da geht es meistens um Desinformation. Da frage ich immer, wo haben sie das gesehen? Und wenn dann die Antwort, und es ist meistens so, ich habe ein YouTube-Video gesehen und sagte, wer hat dort geredet? War das der Chef von der österreichischen Impfkommission oder war das irgendwer von irgendwo? Und dann führe ich die Leute schon heran und sage, wir müssen schon wissen, wer ihnen was erzählt. Und das ist, glaube ich, das Um und Auf. Bei den Leuten, wo ich merke, die sind sehr skeptisch, gebe ich ihnen dann wirklich die Möglichkeit, dort nachzulesen, wo wir verlässliche Informationen haben. Und dann kann man sich ein eigenes Bild machen. Und ich glaube, dieser Respekt ist wichtig, weil natürlich als Eltern hat man Respekt und man möchte dem Kind nicht schaden. Aber was oft vergessen wird, ist, dass die Eltern schon auch eine Verantwortung haben. Und wenn das muss man, das habe ich den Leuten auch gesagt, wenn sie ihr Kind nicht gegen Tetanus impfen, wenn ihr Kind diese Erkrankung bekommt und diese Erkrankung überlebt, was nicht selbstverständlich ist, dann können sie rechnen, dass ihr Kind 3 bis 4 Monate auf einer Intensivstation verbringen wird. Da muss man sich mal vorstellen, was das für ein Kind bedeutet, 4 Monate auf einer Intensivstation mit 4, 5 Jahren. Also das verstehen die Leute dann schon, Risiko und Nutzen.
Das hat sich ja so verschärft in den Familien, die Diskussion ums Impfen, oder?
Absolut. Und ich habe das auch erlebt in den Familien, dass da der Vater sagt zur Mutter, wenn du die impfen lässt, lass ich mich scheiden. Also es war extrem emotional, weil da auch sehr viele sehr interessante Vorstellungen rausgekommen sind, dass zum Beispiel Geimpfte durch ihre Impfung andere Leute irgendwie beeinflussen und so. Da waren sehr, sehr interessante Theorien. Sehr, sehr schwierig, dem zu begegnen. Und ich glaube, da kann man nur mit nüchternen Fakten begegnen, aber du kannst nicht die Welt retten im Sinne von, du musst die Leute auch akzeptieren. Und wenn Leute dann dabei bleiben, dann muss man das auch akzeptieren.
Was ist denn die wichtigste Botschaft zum Thema Impfen, die du Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, wenn eine Skepsis besteht, sich die richtigen Quellen suchen. Wenn ich die selber nicht finde, dann wohin gehen, wo mir das jemand zeigen kann, Hausarzt, wer auch immer. Sich objektive Informationen holen, nicht von Leuten, die irgendwo auf irgendeiner Social-Media-Plattform Dinge erzählen. Und dann eben gemeinsam mit jemandem, der das gut professionell macht, eine Entscheidung treffen für sich selber. Aber auch verstehen, wir haben extrem viel Erfahrung damit. Das ist auch nichts, was wir 3-mal im Jahr machen, bei 4 Leuten in ganz Österreich, sondern wir impfen auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten Menschen. Das heißt, wir haben viel Erfahrung.
Impfen ist ja keine Glaubensfrage, sondern eine Gesundheitsentscheidung. Und gute Entscheidungen brauchen Information, Zeit und Vertrauen. Vielen Dank für den Einblick, Adrian, und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Danke sehr, schönen Nachmittag.
Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Und wenn euch interessiert, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und begegnungszentrum-volzberg.at. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig!